Willkommen zu einer neuen, intensiven Auseinandersetzung. Sie haben uns einen Artikel geschickt und der hat es wirklich in sich.
Das kann man wohl sagen.
Der Titel ist Demokratie im Stresstest, Teil 1, geschrieben von Kurt O. Wöll. Und er stellt eine Frage, die, glaube ich, viele von uns umtreibt.
Absolut.
Wie konnte Deutschland von einer Gesellschaft des Konsensus, also wo man sich irgendwie in der Mitte getroffen hat, so schnell zu einem Land werden, in dem die Gräben tiefer scheinen als je zuvor?
Ja.
Unsere Mission heute ist also, die Argumente des Autors für Sie mal durchzuleuchten. Seine Grundthese ist schon ein ziemlicher Paukenschlag.
Definitiv.
Er sagt, diese Polarisierung, die wir erleben, die ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen, gezielten Strategie zur Umformung der Gesellschaft.
Das ist genau sein Punkt. Und er beschreibt es als einen wirklich fundamentalen Wandel. Also weg von dieser breiten, bürgerlichen Mitte, die früher sozusagen als Puffer gewirkt hat.
Und hin zu diesen unversöhnlichen Fronten.
Genau. Aber was seine Analyse so, ja, provokant macht, ist sein Blick auf die heutigen Debatten. Für ihn sind Themen wie Gendern, Klima oder Migration eben keine reinen Sachthemen,
sondern
er nennt sie Stellvertreterkonflikte. Dahinter, so argumentiert er, tobt ein viel grundlegenderer Kulturkampf um die Frage, wie soll unsere Gesellschaft eigentlich aussehen? Und um das zu belegen, nimmt er uns mit auf eine weite Reise in die Geschichte.
Und da fängt er gleich mit dem drastischsten Vergleich an, den man in Deutschland wohl machen kann. Er sagt, um heute zu verstehen, müssen wir auf die Weimarer Republik blicken. Das ist schon eine Ansage.
Absolut. Weimar ist für ihn das ultimative Warnsignal. Eine Demokratie, die von innen zerfressen wird.
Okay.
Er zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der die politischen Extreme, also links wie rechts, so unerbittlich aufeinanderprallen, dass sie diese vermittelnde Mitte regelrecht zermahlen.
Ja.
Und er hebt einen Punkt hervor, der für seine ganze Argumentation entscheidend ist. Die Haltung der damaligen KPD, der Kommunisten.
Und zwar?
Für die war der Hauptfeind nicht die aufkommende NSDAP. Nein, es war die SPD, die Sozialdemokraten. Aus seiner Sicht eine absolut fatale Fehleinschätzung, die den Weg in die Katastrophe mitgeebnet hat.
Er sieht also eine Parallele in dieser Unfähigkeit zum Kompromiss. Aber dann macht er einen Sprung und landet bei der DDR. Das scheint ja auf den ersten Blick ein völlig anderes Szenario. Welche Verbindung zieht er da?
Das ist ein interessanter Punkt. Er nutzt die DDR als Beispiel für ein System, das auf einem ideologischen Monopol errichtet wurde. Also wo eine einzige Weltanschauung durchgesetzt wird und Pluralismus systematisch unterdrückt wird.
Ja.
Interessanterweise räumt er sogar ein, dass die Gleichstellung der Frau in der DDR vorangetrieben wurde. Aber er interpretiert das nicht als liberalen Fortschritt.
Sondern?
Sondern als staatliches Kontrollinstrument, um die Bindung an das System zu stärken. Am Ende, so sieht er das, ist das System schlicht an sich selbst gescheitert. Die Wirtschaft war am Boden, politisch ging gar nichts mehr.
Und dieses Muster, dass Ideologie über Pragmatismus siegt, das sieht er nicht nur in der DDR.
Genau, er weitet den Blick. Ob staatssozialistische Systeme in Osteuropa, ob Venezuela, Kuba. Aus seiner Perspektive ist das Muster immer dasselbe.
Nämlich?
Sobald eine abstrakte Ideologie wichtiger wird als die konkrete Realität der Menschen, sind Armut und Unterdrückung die unausweichliche Folge. Und das ist sozusagen die historische Folie, vor der er dann die heutigen Konflikte in Deutschland analysiert.
Okay, und damit kommen wir in die Gegenwart. Nachdem er also diese große historische Bühne aufgebaut hat, sagt er im Grunde, die heutigen politischen Kämpfe sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Er nennt ja vier zentrale Themenfelder.
Richtig.
Gendern, Migration, Klima und Identitätspolitik. Und er behauptet, in all diesen Bereichen läuft ein ganz ähnliches Muster ab.
Exakt. Der rote Faden, den er da durchzieht, ist die Strategie der Moralisierung. Er argumentiert, dass in jedem dieser Fälle ein komplexes, diskussionswürdiges Sachthema in eine, ja, unumstößliche moralische Frage verwandelt wird.
Nehmen wir mal das Gendern.
Gut, aus seiner Sicht begann das als gut gemeinter Versuch, Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen, hat sich aber zu einem regelrechten Kulturkampf um die Deutungshoheit entwickelt.
Und was kritisiert er da konkret?
Er kritisiert, dass dabei grammatische Regeln mit biologischen Realitäten vermischt werden und dass aus einer eigentlich akademischen Debatte eine gesellschaftliche Frontlinie entsteht.
Und beim Thema Klima sieht er eine ganz ähnliche Entwicklung. Da spricht er ja von einer quasi religiösen Aufladung.
Ja, und als Paradebeispiel dafür nennt er diesen Kampfbegriff Klimaleugner. Dieses Wort, so seine Analyse, dient nicht dazu, eine Debatte zu führen. Es dient dazu, sie zu beenden, bevor sie überhaupt richtig beginnt.
Wie meint er das?
Ja, wer so bezeichnet wird, wird ja nicht für seine Argumente kritisiert. Also etwa zu den Kosten oder zur Machbarkeit von Klimapolitik. Sondern er wird als Person moralisch disqualifiziert. Die Diskussion verlässt damit die Sachebene und wird zu einer Frage von Gut und Böse.
Das passt ja auch zu dem, was er über Migration und Identitätspolitik schreibt. Bei der Migration beschreibt er eine Debatte, in der es nur noch die extreme offene Grenzen oder Festung Europa gibt?
Genau, keine Zwischentöne mehr.
Und bei der Identitätspolitik sieht er die Gefahr, dass die Gesellschaft in Gruppen zerfällt, die sich primär über ihren Opferstatus definieren. Was eben nicht zu mehr Gleichheit führe, sondern zu neuen, starren Hierarchien.
Genau. Und das ist der Kern seiner Beobachtung zu den heutigen Konflikten. Es geht nicht mehr um den Austausch von Argumenten, um am Ende einen Kompromiss zu finden.
Sondern?
Die Logik, die er beschreibt, ist, wer mir widerspricht, hat nicht nur eine andere Meinung, sondern ist ein schlechter Mensch. Und eine Demokratie, die ja auf Ausgleich und Kompromiss angewiesen ist, hält das seiner Meinung nach auf Dauer nicht aus.
Okay, also wenn diese Themen nur die Werkzeuge sind, was ist dann das eigentliche Ziel, das der Autor dahinter vermutet? Hier wird seine Argumentation ja richtig fundamental. Er gräbt tief und geht zurück bis zur 68er-Bewegung.
Ja, das ist das Herzstück seiner These. Er stützt sich dabei auf drei Denker, die er als sozusagen intellektuelle Väter dieser Bewegung ausmacht.
Wer wäre der Erste?
Der Erste ist der italienische Marxist Antonio Gramsci mit seiner Idee der kulturellen Hegemonie.
Kulturelle Hegemonie? Was heißt das genau?
Gramscis Gedanke ist im Grunde, du musst nicht das Parlamentsgebäude stürmen, wenn du vorher das Klassenzimmer, das Fernsehstudio und die Theaterbühne erobert hast. Die politische Schlacht wird in den Köpfen der Menschen gewonnen, lange bevor sie an der Wahlurne entschieden wird.
Verstehe. Das ist die Strategie. Und der zweite Denker ist Herbert Marcuse mit seiner Idee der repressiven Toleranz. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch in sich.
Das ist es auch, und zwar ein bewusster. Laut Wörls Interpretation besagt Marcuses Theorie, wahre Toleranz bedeutet nicht, alle Meinungen gleichberechtigt zuzulassen,
sondern
man müsste fortschrittlichen, emanzipatorischen Ideen Raum geben, aber reaktionären, also unterdrückerischen Ideen, müsse man die Toleranz entziehen. Man dürfe sie nicht verbieten, aber man müsse ihnen die Legitimität absprechen, sie aus dem Diskurs drängen.
Also Moment, wenn ich das richtig verstehe, sagt Wörl, aus diesen Ideen leitet sich eine Strategie ab. Erstens, erobere mit Gramsci die Kultur.
Richtig.
Zweitens, verdränge mit Marcuse abweichende Meinungen aus dem legitimen Diskurs. Und drittens, wie Rudi Dutschke es formulierte, mach das Ganze langsam und von innen heraus, als langer Marsch durch die Institutionen. Ist das der Cocktail, den er da beschreibt?
Das ist exakt der Cocktail. Für den Autor war das Ziel dieser Bewegung nie nur eine simple Reform. Es ging ihm zufolge um eine fundamentale Dekonstruktion der Grundpfeiler der bürgerlichen Gesellschaft.
Also zum Beispiel?
Die traditionelle Familie, die Nation als Bezugspunkt und sogar das, was er die biologische Zweigeschlechtlichkeit nennt.
Und um zu zeigen, wie radikal diese Denkweise seiner Meinung nach war, bringt er ein wirklich heftiges Beispiel, das erste Bundesprogramm der Grünen von 1980.
Das ist für ihn der entscheidende Beleg, sein Exhibit A, wenn man so will.
Und was steht da drin?
Er zitiert die damalige Forderung aus dem Programm, einvernehmliche Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern zu entkriminalisieren. Für ihn ist das der Beweis, wie weit Teile dieses Milieus bereit waren zu gehen, um selbst die fundamentalsten Schutzmechanismen der Gesellschaft, wie den Schutz von Kindern, in Frage zu stellen.
Das ist natürlich starker Tobak.
Ja. Er erwähnt fairerweise, dass die Partei das später als schweren politischen Fehler bezeichnet und sich klar distanziert hat. Aber allein die Tatsache, dass so etwas überhaupt formulierbar war, dient ihm als Beleg für die Radikalität dieses, ja, dekonstruktivistischen Denkens.
Okay, aber wie soll dieser lange Marsch denn konkret funktioniert haben? Wenn das die Theorie ist, wo sieht er die Umsetzung in der Praxis? Er schaut sich ja vier Bereiche ganz genau an. Fangen wir mal bei den Medien an.
Er konzentriert sich da auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Seine Behauptung ist, dass ARD und ZDF zwar auf dem Papier zur Ausgewogenheit verpflichtet sind,
aber in der Praxis?
In der Praxis aber eine Art redaktioneller Common Sense entstanden sei, der klar links der politischen Mitte liege. Er meint damit nicht, dass es da Anweisungen von oben gibt. Es sei eher eine subtile Selbstdisziplinierung.
Wie meinst du das?
Bestimmte Narrative, etwa zu Diversität, Gender oder Klima, würden als progressiv und richtig gelten. Wer davon abweicht, riskiert, als gestrig oder problematisch abgestempelt zu werden und ja, seine Karriere zu gefährden.
Wenn also die Medien die tägliche öffentliche Meinung prägen, dann spielen die Universitäten aus seiner Sicht das lange Spiel. Sie prägen die nächste Generation von Denkern.
Genau, hier hat er vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften im Blick. Insbesondere neuere Disziplinen wie die Gender Studies oder Postcolonial Studies sind für ihn hier entscheidend.
Und seine Analyse dazu?
Seine Analyse lautet, diese Fächer erzeugen einen enormen normativen Druck. Sie definieren, was als fortschrittlich gilt. Und wer dem widerspricht, kann schnell als reaktionär oder gar diskriminierend gebrandmarkt werden.
Und er nennt auch NGOs und Stiftungen.
Ja, in einem Atemzug. Die, oft mit staatlichem Geld, eine bestimmte Agenda verfolgen und so als ideologische Verstärker wirken.
Der dritte Bereich ist die Justiz. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Zu behaupten, auch die Justiz sei Teil dieses Marsches. Stützt er das mit irgendetwas Konkretem?
Ja, das ist in der Tat der stärkste Vorwurf. Er spricht von einer Tendenz weg von der reinen Gesetzesauslegung hin zu einer Art Gesinnungsethik.
Also, dass Urteile so gefällt werden, dass sie einem politisch erwünschten Ergebnis entsprechen.
Genau das meint er. Und als konkretes Beispiel nennt er den kürzlich gescheiterten Versuch der SPD, die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin zu machen.
Ah ja, das war in den Nachrichten.
Richtig. Und der Widerstand der Union, so Wölls Argumentation, entzündete sich nicht an ihrer fachlichen Qualifikation. Es war die Sorge vor einer weiteren ideologischen Verschiebung am höchsten deutschen Gericht. Dieser Streit ist für ihn ein Symptom.
Okay, wenn wir das alles zusammennehmen, Medien, Unis, Justiz, dann ist das Bild, das der Autor zeichnet, das einer schleichenden, aber stetigen Verschiebung des gesamten gesellschaftlichen Koordinatensystems?
Ja, ganz genau.
Es geht ihm darum zu zeigen, dass der Rahmen dessen, was als normal und akzeptabel gilt, so verändert wird, dass die bürgerliche Mitte sich plötzlich rechtfertigen muss und nicht mehr die Extreme.
Genau das ist seine finale These, die er mit dem Begriff Denkgefängnis überschreibt. Er argumentiert, dass das von ihm sogenannte linksgrüne Spektrum sich gegen Kritik immunisiert.
Indem es was tut.
Indem es Gegenargumente nicht mehr sachlich widerlegt, sondern moralisch delegitimiert. Wer über Probleme bei der Integration spricht, bekommt nicht Zahlen als Antwort, sondern den Vorwurf. Das ist Rassismus.
Oder wer die wirtschaftlichen Kosten der Klimawende thematisiert,
wird als Klimaleugner abgestempelt. Und dieser Mechanismus, so seine Schlussfolgerung, erstickt jede rationale Debatte.
Und dem stellt er dann am Ende ein ganz klares Gegenbild gegenüber, eine Art Plädoyer.
Ja, er zieht eine ganz scharfe Linie. Auf der einen Seite die sozialistischen Experimente der Geschichte. Sein Urteil ist vernichtend. Sie alle enden ausnahmslos in Unfreiheit, Armut und Unrecht.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite die bürgerlichen Gesellschaften, liberal, rechtsstaatlich, marktwirtschaftlich. Nur dieses Modell, so seine Überzeugung, habe historisch bewiesen, dass es Freiheit und Wohlstand für eine breite Mehrheit schaffen kann.
Und da sieht er ein Paradox.
Ein gewaltiges Paradox, ja. Dass ausgerechnet die Bundesrepublik, für ihn das beste Beispiel für den Erfolg dieses bürgerlichen Modells, nun von innen heraus destrukturiert werden soll.
Fassen wir also mal zusammen. Die Analyse des Autors bietet eine sehr geschlossene, fast lückenlose Erklärung für die Spannungen, die wir heute erleben.
Absolut.
Es ist im Grunde die Geschichte eines aktiven, strategisch handelnden Akteurs, der einen klaren Plan verfolgt. Eine wirklich provokante Sichtweise.
Das ist sie. Und weil sie so geschlossen ist, wirft sie eine entscheidende Frage auf, die der Text selbst unbeantwortet lässt und über die Sie vielleicht nachdenken möchten.
Und die wäre?
Welche Rolle spielt die bürgerliche Mitte in diesem ganzen Prozess eigentlich selbst? Ist sie, wie der Autor es nahelegt, wirklich nur das passive, wehrlose Opfer einer feindlichen Übernahme?
Oder?
Oder hat vielleicht ihre eigene Entwicklung, ihre eigenen Versäumnisse, ihre Bequemlichkeit oder vielleicht auch ihre inhaltlichen Verschiebungen diese Polarisierung erst ermöglicht oder sie am Ende sogar unwissentlich mit vorangetrieben?